Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen am Freitagabend. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Kürzlich begrüßte Bundeskanzler Friedrich Merz noch, dass Israel die, Zitat, Drecksarbeit mache. Da ging es um den Iran. Aber auch im Kampf gegen die Hamas-Terroristen in Gaza stand Merz immer eng an der Seite Israels. Frisch im Kanzleramt begrüßte er den israelischen Präsidenten Herzog hier in Berlin. Doch nun überraschend eine Merz-Wendung, ein Stopp von Waffenlieferungen an Israel, soweit sie in Gaza eingesetzt werden könnten. Damit löst Merz eine Debatte aus und erhält vor allem Kritik auch aus den eigenen Reihen. Bevor wir darauf schauen, der Blick nach Israel, denn Merz begründet seinen Waffenstopp mit einem Kurswechsel der israelischen Regierung für das weitere Vorgehen in Gaza. Und auch aus anderen europäischen Ländern und international gibt es massive Kritik an Netanjahus Plänen. Aus Israel und Gaza berichtet Christian Limpert.
Gaza-Stadt heute Vormittag. Wieder werfen Flugzeuge Hilfsgüter ab. Die Gegend hier, eine der wenigen im Gazastreifen, die nicht nahezu vollständig zerstört ist. Doch jetzt spricht sich herum, dass Israels Militär nun auch diesen Teil besetzen will. Den meisten hier mache das Angst, sagt Tariq Einbecker. Denn dann werde auch hier alles zerstört werden. Das ist ein sehr schweres Gefühl. Ich werde die Stadt nicht mehr verlassen. Ich habe die Vertreibung schon erlebt, bin gedemütigt worden. Ich will nicht gehen. Ich will in Gaza-Stadt bleiben und in Ehre sterben. An der Grenze zum Gazastreifen. Hier stehen israelische Panzer bereit für einen neuen Einsatz. Doch wann der beginnen soll und wie genau der aussieht, ist unklar. Gestern Abend erklärt Premierminister Netanjahu zunächst erstmals offiziell, den gesamten Gazastreifen kontrollieren zu wollen. Wir wollen das, damit die Sicherheitslage dort besser wird. Wir wollen die Hamas dort vertreiben, damit die Bevölkerung dort frei von ihr leben kann. Dann wollen wir es an eine zivile Verwaltung übergeben, die nicht von der Hamas ist und niemand, der Israel zerstören will. In der Nacht Entscheidung des Sicherheitskabinetts. Hier heißt es, nur Gaza-Stadt solle besetzt werden. Dort befänden sich viele der noch lebenden Geiseln. In unterirdischen Tunneln sollen sich auch entscheidende Hamas-Terroristen verschanzen. Auf den Straßen in Israel protestieren Tausende bis spät in die Nacht gegen den Plan des Kabinetts. Viele hier befürchten, dass der zu noch mehr Leid im Gazastreifen führt und die noch lebenden Geiseln dadurch sterben werden. Laut Umfragen ist eine Mehrheit der Israelis für ein Kriegsende, wenn die Geiseln im Gegenzug freikommen. Wir wollen diesen Krieg beenden. Wir wollen die Geiseln nach Hause bringen und wir wollen, dass das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen endet. Alles, was wir wollen, ist ein Ende des Krieges und Frieden. Für den Politikwissenschaftler Udi Sommer steht fest, auch dem neuen Plan Netanjahus fehle eine Strategie für den Tag nach dem Krieg. Die heftige internationale Kritik zeige, dass Israel wichtige Partner verprelle. Falls Israel wirklich entscheidet, den Gazastreifen komplett zu besetzen, dann wäre das angetrieben von Ideologen in der Koalition. Von denen, die gerne sehen würden, dass Israel das Land übernimmt und die 2 Millionen Palästinenser vertreibt und wieder Siedlungen baut. Diese Vision ist klar. Ob sich der beschlossene Plan noch irgendwie aufhalten lässt, da sind sich die Menschen in Gaza unsicher. Dass die Hamas unter dem Druck neuer Kämpfe nachgibt, daran glaubt hier niemand.
In Deutschland heute die Entscheidung des Bundeskanzlers und der Bundesregierung als Reaktion auf den neuen Kurs Netanjahus, ein Stopp von Waffenlieferungen an Israel, soweit sie in Gaza eingesetzt werden könnten. Merz erntete damit viel Unverständnis, vor allem in den eigenen Reihen und bei jüdischen und israelischen Verbänden. Alexander Budwig.
Mit Gesprächen auf die israelische Regierung einwirken. Darauf hat die Bundesregierung lange gesetzt. Wiederholt reist Außenminister Wadephul nach Israel, trifft dort auch Ministerpräsident Netanjahu. Und auch Kanzler Merz versucht es immer wieder mit Worten.
Ich habe mit Netanjahu intensive telefonische Kontakte. Ich telefoniere fast jede Woche einmal mit ihm. Und ich habe ihm schon vor längerer Zeit gesagt, ihr verliert eure besten Freunde, wenn ihr so weitermacht.
Merz betont stets, Ziel sei die Entwaffnung der Hamas, die Freilassung der Geiseln und ein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen. Dies sieht der Kanzler nun gefährdet. Schriftlich erklärt er, unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können. Laut Bundesregierung umfassen Lieferungen nach Israel bislang unter anderem Feuerwaffen, Munition und Waffenteile. Konkretere Angaben gibt es nicht. Auch dazu nicht, was nun nicht mehr geliefert werden soll. Die Entscheidung abgestimmt mit der SPD. Aber der Koalitionspartner fordert mehr.
Weitere Schritte müssen folgen, wie zum Beispiel eine Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens. Die Mehrheit der europäischen Staaten wollen diesen Schritt gehen. Deutschland blockiert ihn bisher. Diese Blockadehaltung muss aufgehoben werden. Und ein Tabu muss endlich enden. Wir müssen darüber reden, auch israelische Minister, vor allem die Rechtsextremen, da denke ich an zwei, dass man die auch sanktioniert.
Kritik an der Entscheidung kommt von der deutsch-israelischen Gesellschaft.
Wer will, dass es ein Schweigen der Waffen gibt? Dass es eine Verbesserung der humanitären Situation für die Menschen im Gazastreifen gibt, dass es eine Befreiung der Geiseln gibt, der muss die Hamas unter Druck setzen und darf nicht der Hamas die Hoffnung geben, dass, wenn sie diesen Krieg fortsetzt, Israel weiter isolieren könnte.
Doch wird die Entscheidung des Kanzlers Netanyahu beeindrucken? Der Nahostexperte Peter Lindl hat Zweifel.
Ich denke nicht, dass diese Entscheidung wirklich kausale Auswirkungen haben wird. Man hat gesehen, dass Netanyahu sich im Prinzip nur von Trump und seinen Koalitionspartnern beeinflussen lässt. Was man aber sagen muss, ist, dass diese Entscheidung wirklich in allen israelischen Medien heute die Headlines gemacht hat. Und das, denke ich schon, hat Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft.
Am Abend meldet sich Netanyahu auf der Plattform X zu Wort. Und wirft Deutschland vor, mit dem Waffenembargo gegen Israel den Hamas-Terrorismus zu belohnen.
Und dazu spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Thomas Röwekamp von der CDU. Guten Tag, Herr, guten Abend, Herr Röwekamp.
Guten Abend, Herr Füß.
Der heutige Schritt, vor allem, dass er aus der CDU kommt, ist für viele überraschend. Auch Sie haben immer betont, Waffenlieferungen an Israel seien notwendig, sogar zum Teil Teil der Staatsräson. War das jetzt der öffentliche Druck oder Druck aus der SPD?
Nein, es ist eine Reaktion auf die Entscheidung des Kabinetts in Israel in der letzten Nacht. Es bleibt dabei. Deutschland wird Israel uneingeschränkt und auch umfänglich unterstützen in seinem Kampf gegen den Terror und in seinem Kampf um das Existenzrecht als Staat und um den Schutz der eigenen Bürgerinnen und Bürger. Mit der Entscheidung gestern ist aber eine neue Dimension eingetreten. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, die Hamas zu bekämpfen und die militärische Infrastruktur der Hamas zu zerstören, sondern es geht darum, Gebietsgewinne zu machen. Das ist eine neue Qualität, ein politisches Ziel, was in Gaza verfolgt wird durch die israelische Regierung und was mit unserem Ziel, nämlich den langfristigen Frieden durch eine Zwei-Staaten-Lösung zu ermöglichen, nicht kompatibel ist.
Bevor wir da gleich weiter drauf schauen, diese Entscheidung, dazu gab es heute viel Verärgerung aus der Union zu hören. Hinter den Kulissen aber auch ganz offen. Ein schwerer politischer und strategischer Fehler, heißt es beispielsweise, oder der Kanzler sei auf Hamas-Propaganda reingefallen. Der Waffenstopp ist nicht Mehrheitsmeinung in der Union, oder?
Also es ist auf jeden Fall das Ergebnis eines längeren Prozesses, denn in den vergangenen Tagen und Wochen haben sowohl der Bundeskanzler Friedrich Merz als auch unser Außenminister Johann Wadephul auf allen Möglichkeiten versucht, auf Israel einzuwirken, insbesondere die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Und deswegen war es jeden Tag eine neue Abwägungsentscheidung. Und dann gibt es in Schwarz-Weiß.
Ja, also, wenn ich da einmal nachfragen darf, die Entscheidung parteipolitisch war aber kein längerer Prozess, jedenfalls beispielsweise die CSU ist nicht mit eingebunden worden. Da gibt es jetzt Verstimmung.
Naja, es ist eine Entscheidung, die Bundesregierung getroffen hat und die Bundesregierung wird getragen von der CDU und der CSU und der SPD. Also insofern handelt es sich schon um eine gemeinsame Entscheidung. Dass es dazu auch abweichende Meinungen gibt, ist in einer Demokratie normal, aber wichtig ist, diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die deutsche Bundesregierung gemeinsam getroffen hat und die auch gemeinsam getragen wird.
Der Bundeskanzler streicht heute also Waffenlieferungen für den Kampf in Gaza und schreibt aber zugleich, die Entwaffnung der Hamas ist unerlässlich. Wie soll die dann erreicht werden?
Naja, die israelische Armee hat ja bisher schon große Fortschritte dabei gemacht, die Terrororganisation zu bekämpfen. Es ist ein langer Weg, das ist völlig klar. Und in diesem Weg hat sie auch die uneingeschränkte Unterstützung auch der deutschen Bundesregierung. Aber die Entscheidung gestern, nunmehr nicht nur den Kampf gegen den Terror, sondern eben auch die Frage der Verwaltung des Gazastreifens und die Einnahme von einzelnen Städten auf die politische Agenda zu setzen, ist eine neue Qualität. Und diese Qualität werden wir mit militärischen Lieferungen nicht unterstützen.
Liegen denn zurzeit überhaupt Anträge oder Anfragen aus Israel für Waffenlieferungen vor? Es heißt ja zum Teil, dass das schon seit Monaten nicht mehr der Fall gewesen sein soll. Ist der Waffenstopp dann ohnehin gerade nur symbolisch?
Nein, es ist auf keinen Fall nur symbolisch, aber richtig ist, die israelische Armee ist eine der bestausgestatteten und fähigsten Armeen, die wir in der Welt haben und deswegen auch nur sehr eingeschränkt auf die Zulieferung von Waffen und Waffenkomponenten dritter Staaten angewiesen. Und deswegen bleibt es aber trotzdem dabei, dass man sich die Frage stellen muss, will man diese neue israelische Linie jetzt durch Rüstungslieferungen unterstützen oder nicht? Und die Antwort der Bundesregierung ist dazu klar.
Aber werden denn aktuell Anträge gestoppt dadurch? Oder nur möglicherweise zukünftig?
Genau, es ist eine Entscheidung, die auf jeden Fall ab heute gilt und die auch bis auf Weiteres gilt und deswegen davon abhängig ist, wie die Lage in Israel sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird.
Israels Premier Netanyahu wirft Bundeskanzler Friedrich Merz vor, die Hamas mit dem Waffenstopp für ihren Terror auch noch zu belohnen. Das deutsch-israelische Verhältnis ist nach heute erst einmal auf einem Tiefpunkt, oder?
Die Solidarität der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Regierung und als Teil unserer Staatsräson gilt dem Staat Israel und gilt dem israelischen Volk und nicht jeder einzelnen Entscheidung der israelischen Regierung. Deswegen ist das kein Bruch mit bisheriger Tradition und auch keine Einschränkung unserer uneingeschränkten Solidarität mit Israel, auch im Kampf gegen den Terror, sondern es ist eine Reaktion auf eine politische Entscheidung, die gestern Abend die israelische Regierung getroffen hat.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden hier bei uns in Deutschland, Josef Schuster, spricht davon, dass Deutschland mit diesem Schritt Israels Existenz gefährde. Können Sie das verstehen? Nehmen Sie solche Worte ernst?
Nein, sicher nicht die deutsche Regierung und Entscheidungen der deutschen Regierung beeinflussen die Existenz Israels, sondern Israel ist in seinem Existenzrecht bedroht, insbesondere durch die Terrororganisationen Hamas, Hezbollah und die Houthis, aber insbesondere natürlich auch durch das Terrorregime im Iran. Und wir werden auch in Zukunft alles unternehmen und Israel in jeder Weise unterstützen, um sich gegen diese existenzielle Bedrohung entsprechend zu verteidigen.
Sie haben auch persönlich bis gestern oder bis zuletzt einen Waffenstopp für nicht sinnvoll gehalten, jetzt schon in dieser Situation, wie Sie erklärt haben. Kann es einen solchen Sinneswandel, einen solchen Wandel auch bei der Anerkennung beispielsweise eines palästinensischen Staates oder dem Aussetzen des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel geben? Eben im Beitrag haben wir weitere Forderungen der SPD gehört, beispielsweise gegen rechtsradikale Minister.
Ich halte das für ausgeschlossen. Wir sind übrigens nicht nur in dieser Regierung, auch in der Vorgängerregierung immer der Auffassung gewesen, dass die Anerkennung des Staates Palästina eine Folge eines Friedensprozesses sein muss und dass das nicht die Voraussetzung dafür ist. Und an dieser Auffassung hat sich auch nichts geändert.
Ich danke Ihnen für das Gespräch zum teilweisen Stopp der Waffenlieferung an Israel. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp.
Gerne, danke.
Und zu den deutschen Sanktionen gegen Israel hat nun Clemens Fehrenkotte vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Die Ankündigung des Bundeskanzlers war überfällig. Friedrich Merz musste nach der nächtlichen Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts reagieren. Und zwar nicht mehr länger mit Worten der Besorgnis oder mit milder Kritik an Netanjahu und seiner Kriegsführung. Der Kanzler musste ein Zeichen setzen, das unübersehbar ist. Im Inland, im Ausland, in Israel, in den palästinensischen Gebieten. Keine deutschen Waffen mehr für Israels Gaza-Einsatz. Der Bundeskanzler hatte keine andere Wahl mehr. Der Netanjahu hat in seiner Ministerriege durchgesetzt, den Krieg in der Ruinenlandschaft zu verlängern. Auf Monate, wenn nicht auf Jahre. Gegen den ausdrücklichen Willen seiner Armeeführung und nahezu aller Ex-Geheimdienstchefs. Die Jungen der Bevölkerung vertreibt er zum x-ten Male gewaltsam aus ihren menschenunwürdigen Unterkünften und Zelten. Menschen jeden Alters, die nicht mehr wissen, ob und wie sie den nächsten Tag überleben. Deshalb entschied sich Merz zu einem Schritt, der einmalig in der bundesrepublikanischen Geschichte ist. Als erster deutscher Regierungschef belegt er Israel mit Sanktionen. Kritiker mögen von Mini-Sanktionen sprechen, weil es offenbar seit vielen Monaten aus Israel keine Anträge auf Waffenlieferungen mehr geben soll, über die die Bundesregierung zu entscheiden hätte und die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Kein Antrag, keine Genehmigung. Also warum dann diese Ankündigung, wenn zurzeit offenbar ohnehin keine deutschen Waffen geliefert werden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen? Weil das Nein des Kanzlers im Westen und vor allem in Israel selbst auf große Aufmerksamkeit stößt. Selbst die Deutschen machen das jetzt, mit deren historischer Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel. Ja, antwortet Merz, selbst die Deutschen. Selbst die Deutschen können und wollen es nicht mehr bei mahnenden Worten zu Netanjahus neuen Kriegsplänen belassen.
Das war die Meinung von Clemens Fehrenkotte. Während die Welt seit Tagen die Terminverhandlungen zwischen den USA und Russland quasi live mitverfolgen kann, ob und wann es zu einem Treffen zwischen Trump und Putin kommen könnte, bombardiert Russland die Ukraine weiter, zerstört immer mehr Gebiete. Täglich sterben Menschen. An der Front in der Ostukraine könnten es entscheidende Tage werden, vor allem in der Region um Pokrowsk, die für beide Seiten strategisch wichtig ist. Susanne Peterson berichtet über die Lage dort.
Mit moderner Drohnentechnik wollen diese Soldaten der ukrainischen Spartanbrigade den strategisch wichtigen Knotenpunkt Pokrowsk verteidigen. Wir beobachten, dass die feindliche Artillerie deutlich aktiver geworden ist. Sie feuert deutlich, deutlich häufiger. Offenbar wurde mehr Equipment hergeschafft. Die Lage ist schwierig. Mit massiver Feuerkraft und immer mehr Soldaten versucht Russland, ukrainische Linien zu durchbrechen. Wir erreichen Vadim Balyuk in einem Kommandoposten nahe Pokrowsk. Wir balancieren ständig über dem Abgrund. Es gibt nicht genug Personal. Der Mangel ist kritisch. Manchmal ist es nicht so wichtig, eine bestimmte Position zu behalten. Manchmal ist es notwendig, sich defensiv zu verhalten, um die eigenen Leute vor dem Tod zu schützen. Auch weil Russland heftig attackiert, haben die Soldaten hier kein Vertrauen in weit entfernte Verhandlungen. Wir würden gerne eine Einigung erzielen und alles hört auf. Aber Russland will nicht verhandeln. Russland will sich nicht einigen. Deshalb müssen wir sie einfach besiegen. Einige Kilometer südlich in der Region Saporischja schlägt die ukrainische Artillerie zurück. Gezielt, mit Koordinaten aus Drohnenaufklärung. Das Mindestziel wäre ein Ende der aktiven Kämpfe. Das wäre das erste Zeichen für Verhandlungen. Aber das ist noch nicht erreicht. Im Gegenteil. Während die Gespräche laufen, werden die Angriffe noch intensiver. Vielleicht glauben sie, sie haben nur noch wenig Zeit und wollen vor möglichen Verhandlungen noch mehr erobern. Zwischen heftigen Gefechten kleine Momente der Ruhe. Sie hier ist ihnen zugelaufen. Die Soldaten nennen sie Donbass, wie das Gebiet, das sie mit ihrem Leben verteidigen. Der Druck wächst. Vor allem Orte und Straßen, die entscheidend für die Versorgung von Pokrowsk sind. Der Militärexperte Mykola Bileskov sieht die Lage kritisch. Wenn die Russen in Pokrowsk erfolgreich sind, eröffnet ihnen das die Möglichkeit, immer weiter vorzustoßen und so der Eroberung der gesamten Region Donetsk näher zu kommen. Was auf dem Schlachtfeld passiert, hat Auswirkungen auf politische Gespräche. Jeder Geländegewinn Russlands verändert die Ausgangslage für mögliche Verhandlungen. Auch in Washington wird das genau beobachtet. Die größte Gefahr besteht darin, dass Russland lokale Erfolge instrumentalisiert, um die Wahrnehmung negativ zu beeinflussen und dies in Verhandlungen zu nutzen, um Donald Trump zu beeinflussen. Bald soll es ein Treffen zwischen Russlands Machthaber Putin und US-Präsident Trump geben. Für die Soldaten an der Front zählt weiterhin vor allem eines: durchhalten.
Dass Schwerter zu Pflugscharen werden, ist schon ein Traum aus der Bibel. Kein Volk sollte mehr lernen, Krieg zu führen. Das kurze Zitat wurde in der DDR zum Zeichen der kirchlichen Opposition gegen die Diktatur der SED und zugleich auch zu einem Symbol der westdeutschen Friedensbewegung. Wer in diesen Tagen über Frieden spricht, denkt wohl zuerst an die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die wir gerade wieder gesehen haben. Die Gegenwart ist eine Zeit von wieder mehr Waffenproduktion. Für einige Firmen dreht sich also der Slogan um. Sie investieren wieder in die Rüstung, neben Traktoren, wie der Motorenbauer Deutz. David Zay uns berichtet.
Seit mehr als 160 Jahren schrauben sie hier an Motoren. Die Deutz AG in Köln, der älteste Motorenbauer der Welt. Was hier produziert wird, landet zum Beispiel in Traktoren, in Mähdreschern oder in Baumaschinen. Und zunehmend auch in Militärfahrzeugen.
Ich hatte die besondere Situation, dass ich im Februar 2022 CEO dieses Unternehmens wurde. Wenige Tage vor dem Angriff der Russen in der Ukraine. Und seitdem hat sich natürlich die Welt geändert.
Deutz Motoren stecken zwar schon seit Jahrzehnten in Militärfahrzeugen. Gemessen am Umsatz liegt der Rüstungsanteil aber weiterhin bei unter 2%. Vorstandschef Schulte will diesen Anteil in den kommenden Jahren deutlich erhöhen auf 5-10%. Dafür braucht es technische Detailarbeit. Das Modell, das hier auf dem Prüfstand steht, ist bisher unter anderem in Zügen verbaut. Jetzt soll der Motor so angepasst werden, dass er auch in einer Haubitze bestehen kann. Alexander Haas arbeitet seit 25 Jahren bei Deutz, seit einem halben Jahr auch an Rüstungsprojekten.
Es ist schon ein bisschen spannender, ja. Also mir persönlich macht das sehr viel Spaß, in dem Bereich Defense da zu arbeiten, weil es einfach für einen Ingenieur eine Herausforderung ist. Ich sag mal, diese Extremanforderungen zu können. Also die Motoren müssen höhere Temperaturbeständigkeit haben, die müssen robuster sein. Und das sind natürlich Sachen, die ich als Ingenieur cool finde, da zu gucken, was geht.
Inzwischen stehe die gesamte Belegschaft hinter dem neuen Kurs, sagt jedenfalls der Vorstandschef. Auch wenn am Anfang einige skeptisch waren.
Natürlich gab es auch den einen oder anderen, der gefragt hat, ja, was bedeutet das jetzt? Werden wir jetzt eine Waffenschmiede? Was ja nicht der Fall ist. Wir wollen einfach unser Geschäftsfeld entsprechend erweitern.
Damit steht Deutz nicht allein. Der Autozulieferer ZF leidet unter der Krise in der Autoindustrie und will stärker auf Rüstung setzen. Getriebe und Bremsen auch für Militärfahrzeuge. Klaus-Heiner Röhl vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft hält das gesamtwirtschaftliche Potenzial des Rüstungsbooms aber für begrenzt.
Die Rüstungsindustrie ist bisher sehr viel kleiner als andere Industriezweige. Die Autoindustrie ist etwa 10-mal so groß wie die Rüstungsindustrie. Insofern, ja, es kann ein klein bisschen dazu beitragen, wenn wir jetzt mehr für Verteidigungsgüter ausgeben. Das hilft der Industrie, aber es kann den Rückgang, den wir zum Beispiel in der Autoindustrie beobachten, nicht vollständig ausgleichen.
Einigen Unternehmen aber könne der Rüstungsboom durchaus helfen. Die Deutz AG mit ihren weltweit mehr als 5000 Mitarbeitern sieht einen großen Vorteil in der Planungssicherheit. Das Geschäft mit Baumaschinen etwa hänge stark von der wirtschaftlichen Lage ab. Bei Rüstung sei das anders.
Wenn ich einen langfristigen Vertrag mit einem Militärkunden habe, dann stehen eben in der Regel heute schon die Abrufe über die nächsten 3, 5, 7 Jahre fest.
Auch wenn die Rüstungsbranche eine Nische bleibt, für einige Industrieunternehmen ist es eine lukrative Nische.
Und wir schauen jetzt auf eine Klage, bei der heute das Urteil mit Spannung erwartet wurde. Es ging um die Frage, darf eine katholische Klinik ihren Ärzten Schwangerschaftsabbrüche so gut wie verbieten? Darüber hatte heute ein Arbeitsgericht in Nordrhein-Westfalen zu entscheiden und es urteilte, ja, die Klinik darf das. Geklagt hatte der Chefarzt einer Gynäkologie, nachdem das zuvor evangelische Krankenhaus einen katholischen Träger bekommen hatte. Und dieser in einer Dienstanweisung dem Arzt die Schwangerschaftsabbrüche untersagt hatte. Über einen Fall zwischen Arbeitsrecht und Ethik, Oliver Meyer und Katharina Spreyer.
Wir sind stolz auf Professor Volz!
Mehr als 230.000 Unterschriften hat Joachim Volz für seine Petition gesammelt. Der Gynäkologe kämpft dafür, auch weiterhin Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu können, wenn sie medizinisch indiziert sind. Dies hatte ihm der neue katholische Träger des Klinikums Lippstadt Anfang des Jahres verboten.
Wir haben Patienten, Frauen hier, die sind in existenziellen Nöten. Die erfahren von mir als Arzt eine Diagnose, die für sie lebensverändernd ist. Nicht nur für sie, für ihren Mann, für die Familie. Und die kann ich nicht wegschicken, die kann ich nicht irgendwo hinschicken. Ich suggeriere damit, dass sie was Böses tun, dass sie Sünde tun, dass sie alleine sind mit diesem Problem. Und das ist urunärztlich, sowas zu tun.
Eine Meinung, die viele Menschen teilen. Etwa 2000 von ihnen demonstrieren vor der Verhandlung am Arbeitsgericht Hamm gegen ein kirchliches Sonderrecht.
Ich bin heute hier, weil mich das fassungslos macht, dass im Jahr 2025 die Kirche der Frau immer noch vorschreibt, was die Frau mit ihrem Körper zu tun und zu lassen hat.
Die Kirche allein, die kann ja nicht über andere entscheiden. Die haben Theologie studiert und keine Medizin.
Um die Rechte der Frauen geht es auch Volz. Bis zum Januar diesen Jahres durfte er sowohl in der damals noch evangelischen Klinik als auch in seiner Bielefelder Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Für diese Nebentätigkeit hatte er eine explizite Genehmigung. Seitdem das katholische Erzbistum Paderborn die Mehrheit am Klinikum Lippstadt übernommen hat, ist ihm sowohl in der Klinik als auch in seiner Praxis der Abbruch von Schwangerschaften untersagt. Nun hat das Arbeitsgericht Hamm in erster Instanz entschieden. Der Arbeitgeber darf eine solche Dienstanweisung vorgeben, der Arbeitnehmer habe diese zu akzeptieren. Die Klage ist damit abgewiesen. Das Klinikum Lippstadt schreibt dazu: Mit der heutigen Entscheidung sehen wir uns in unserer Position als Arbeitgeber bestätigt. Danach darf ein konfessionell gebundener Krankenhausträger gerade auch einem Chefarzt gegenüber zum Spektrum seiner Behandlungsmöglichkeiten verbindliche Vorgaben machen und ganz konkret auch bei der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen bestimmte Grenzen setzen. Volz zeigt sich über das Urteil enttäuscht, doch auch aufgrund der riesigen Unterstützung will er nun weiterkämpfen.
Ich halte mich nach unseren Gesetzen und wenn die halt vielleicht eine Korrektur bedürfen, dann werde ich dazu beitragen und ich hoffe es mit der Petition auch zu können, dass man die Gesetze so ändert, wie wir es glaube ich alle, wie die meisten Menschen hier in Deutschland es für richtig halten.
Und dafür will Volz zur Not bis zum Bundesverfassungsgericht ziehen.
Wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Susanne.
Nach dem Rückzug der von der SPD nominierten Verfassungsrichterkandidatin Borsius-Gersdorf erwartet Kanzleramtschef Frei einen neuen Vorschlag in den kommenden Wochen. Es sei richtig, den Blick nach vorn zu richten und die Aufgabe so schnell wie möglich zu lösen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. SPD-Fraktionschef Mirsch wiederum kritisierte die Unionsfraktion für mangelnde Verlässlichkeit. Seiner eigenen Fraktion schrieb Mirsch, er erwarte, dass Absprachen in der schwarz-roten Koalition künftig eingehalten werden. Kulturstaatsminister Weimar kämpft gegen gendergerechte Sprache. In seiner Behörde hat er Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche in offiziellen Schreiben schon verboten. Jetzt empfahl er auch öffentlich geförderten Institutionen wie Museen, Stiftungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sie nicht zu benutzen. Das diene der Verständlichkeit und Akzeptanz, sagte Weimar der Deutschen Presseagentur. Der Deutsche Journalistenverband hielt dagegen, die Entscheidung über solche Formulierungen sei Sache der Redaktionen. Im Süden Frankreichs haben Einsatzkräfte den größten Waldbrand seit mindestens 50 Jahren unter Kontrolle gebracht. Mehr als 2000 Feuerwehrleute seien weiterhin im Einsatz, teilten die Behörden mit. Die Lage bleibt angespannt. Der Wetterdienst warnte aufgrund einer Hitzewelle in den kommenden Tagen vor einer erneuten Waldbrandgefahr. In Mönchengladbach hat die Hockey-Europameisterschaft der Frauen und Männer begonnen. Zum Auftakt gab es für das deutsche Herrenteam einen knappen Sieg gegen Frankreich. Die deutschen Hockey-Frauen starten morgen ebenfalls mit einem Duell gegen Frankreich.
Ein mühsamer Sieg zum EM-Auftakt der deutschen Hockeyherren nach einer Energieleistung im letzten Viertel. Der französische Außenseiter hatte kurzzeitig schon mal angestoßen. Erste Strafecke für die Grand Nation im dritten Viertel. Und das lässt sich der Standardexperte Chalet nicht nehmen. Die überraschende Führung der Franzosen. Bundestrainer André Henning muss dann mit ansehen, wie die Franzosen zu Beginn des letzten Viertels sogar mit 2:0 in Führung gehen. Wieder Strafecke, wieder Chalet. Dann aber die große Aufholjagd der DAB-Herren, Justus Weigand mit seinem ersten Streich nach einer tollen deutschen Kombination. Nur eine Minute später, Eckenspezialist Gonzalo Peya trifft zum Ausgleich 2:2. Kurz danach die Entscheidung, wieder Weigand, sein zweiter Treffer zum 3:2 Endstand. Ein ganz wichtiger Sieg zum EM-Auftakt für das DAB-Team.
Sie sind da, wenn andere dringend Unterstützung benötigen oder Rettung gefragt ist. Die Frauen und Männer in Blau vom Technischen Hilfswerk. Neben denen, die das als Vollzeitjob machen, unterstützen fast 90.000 Ehrenamtliche in Deutschland das THW, wenn bei Fluten, Bränden oder Erdrutschen ihr Einsatz erforderlich ist. Immer wieder, auch im Ausland. Das Hilfswerk kann immer Nachwuchs gebrauchen. Tausende sind in Jugendgruppen organisiert, auch wenn fehlendes Geld Sorgen bereitet. Kerstin Breinig war mittendrin in einem Landesjugendlager im brandenburgischen Lichterfeld-Schacksdorf, wo es aufs Wasser ging.
Ja. Bereit?
Ja.
Anheben!
Geht, schafft das?
Der 9-jährige Ben, hier links im Bild, macht die Ansagen. Mit ein bisschen Hilfe klappt es dann auch. Doch noch ist das Floß nicht fertig.
Jetzt habt ihr die Hälfte geschafft.
Ja.
Das hört sich aber nicht gut an.
Warum erst die Hälfte?
Ohne Nägel, ohne Schrauben wollen und sollen die 9- bis 12-Jährigen von der THW-Jugend hier an einem Brandenburger See ein Floß bauen.
An jeden Holm, Querholm, den wir hier jetzt haben, müssen 6 Bocksche wundern.
Also noch 30 Stück.
Heißt 30 mal Knoten. Andere Kinder verbringen ihre Sommerferien mit Chillen oder Zocken und nicht knotend im THW-Camp. Das scheint hier aber niemanden zu stören. Im Gegenteil.
So, und jetzt kannst du losgehen.
Bei Computerspielen sitze nur davor und dann ärgert man sich. Also kenne ich von mir selbst. Ärgere ich mich, weil mein Spiel nicht funktioniert und dann ist ja auch doof. Und deswegen, das macht ja Spaß. Also man lernt was, Knoten und so, auch so fürs Leben später. Wenn man dann weitermacht, dann hilft man Menschen, was ja auch toll ist.
Spaß beim Helfen, das hört man hier oft und das erlebt man hier auch.
Ben, das müssen wir nochmal machen.
Miteinander, die Erwachsenenbetreuer halten sich da zurück, lassen ausprobieren, selber machen zu, greifen nur ein, wenn es ohne sie nicht weitergeht und geben ihr Wissen an den Nachwuchs weiter, unbezahlt und ehrenamtlich.
Hier hast du leider den Mastwurf, das ist aber gar nicht so schlimm.
Andreas Beeth arbeitet in der Industrie, so verbringt er seinen Urlaub.
Sie sollen natürlich für eine mögliche Schadenslage, ich will nicht immer gleich sagen Katastrophe, aber eine Schadenslage, vorbereitet werden und sich befähigt fühlen. Das ist das Wichtige. Ja? Also, dass sie auch selber das Selbstwertgefühl, Selbstgefühl haben, dass sie das können. Und dafür brauchen sie ein gewisses Maß an Handwerkszeug.
Es ist eine Investition in die nächste Generation. Wenn die Gruppenleiter ihren Job gut machen, bleiben die Kinder vielleicht, gehen später zum Technischen Hilfswerk ins Ehrenamt als zivile Katastrophenschützer. Das Jugendcamp ist da durchaus ein Baustein auf einem langen Weg. Julian ist 19. Vor 5 Jahren kam er zur THW-Jugend. Jetzt ist er hier Betreuer und engagiert sich im THW.
Fachgruppe Infrastruktur, also Gas-Wasser-Installation, Bereitstellungsräume für den Katastrophenfall, temporäre Abwassersysteme, Wassersysteme, Trinkwasser, sowas.
Einer von fast 90.000 Ehrenamtlichen in Deutschland. Und obwohl das THW bei jedem Hochwasser, bei jeder Katastrophe im Einsatz ist, kennen es viele nicht.
Ganz viele wissen vom THW auch einfach nichts, weil das so, die kennen die Feuerwehr, die Polizei, aber nicht das THW.
Es ist blau wie die Polizei, aber macht fast genau das Gleiche wie die Feuerwehr. Die hilft Überflutungen, rettet Leute, das machen hier beide. Aber es macht einfach Spaß, hier zu sein und man lernt auch immer was Neues dazu, wie zum Beispiel, ich wusste nie, dass man aus Holzstämmen und aus Fässern einen Floß bauen kann.
Ob es schwimmt, muss ich allerdings erst zeigen.
Ja.
Fertig?
Ja.
Zusammen etwas aufbauen, das kostet auch Geld. Die Finanzierung ist immer eine wackelige Angelegenheit. In diesem Jahr haben die Spenden nicht ausgereicht. Förderanträge sollen die Lücke schließen. Die Investition lohnt sich.
So, Leinen locker.
Das Floß trägt und die Erfahrung prägt.
Backbord paddelt an.
Die Knoten halten, der Kurs ist klar. Der, so hoffen hier alle, auch in Zukunft immer wieder zum Technischen Hilfswerk führt.
Und dann brauchen wir jetzt noch den Kurs, den das Wetter am Wochenende nimmt. Claudia, wie wird es denn?
Helge, absoluter Hochsommerkurs. Für die meisten sogar Temperaturen über 30 Grad und für alle sehr viel Sonnenschein. Und auch jetzt im Moment sind die Temperaturen noch recht angenehm. Hatten wir jetzt die letzten Wochen nicht mehr so oft, dass man abends noch lange draußen sitzen konnte. Im Moment in Hamburg 19 Grad, Köln 23, München 23, Berlin 22. Die nächsten Abende werden zum Teil ähnlich warm oder sogar noch ein bisschen wärmer. In Berlin morgen 24, Sonntag dann 20 Grad. Hamburg wird es ein bisschen kühler. In Köln bleibt es mehr oder weniger gleich. In München morgen Abend sogar 25 Grad. Und dazu gibt es das ganze Wochenende viel Sonne und auch hohe Temperaturen. In der Nacht haben wir es noch mit so ein paar Wolkenfeldern, die es auch tagsüber gab, über der Mitte zu tun. Morgen dann von Rheinland-Pfalz bis Oberfranken, zumindest am Vormittag, etwas dichtere Wolken. Die lockern auf, sonst scheint die Sonne sehr häufig. Und die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von dann meist 17 bis 8 Grad. Also 8 Grad Schleswig-Holstein, dort schläft der Wind ein, da wird es dann halt auch recht frisch am Nachmittag. Aber dann Höchsttemperaturen im Nordwesten von meist 24 bis 29 Grad. Sonst sind es 30 bis sogar 36 Grad am Kaiserstuhl. Die nächsten Tage bringen noch mal ähnlich hohe Temperaturen. Geht ein bisschen runter, da kommt nämlich eine Kaltfront und die Luft dahinter eher aus Nordwesten. Deswegen haben wir es am Sonntag mit ein paar dichteren Wolkenfeldern über der Nordhälfte zu tun, die dann aber auch auflockern werden. Höchstwerte 23 bis 32 Grad. Montag verbreitet sehr sonnig, dann sogar wieder 26 bis 33 Grad.
Also insgesamt klarer Kurs Sommer. Danke, Claudia, für diese Aussichten. Das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten übernimmt jetzt das Ermittlerteam aus Dresden.
Genau, im Tatort mit einer Leiche der Schwiegermutter.
Wir freuen uns, wenn Sie morgen Abend wieder dabei sind und wünschen Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.